妈是练的呀，妈妈 yes， 好吧，夫妇。
Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama Podcast.
Mama, ich habe dich lieb.
Wie schön, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, dem Mama Podcast. Neurodivergentes Familienleben mit Herz und in Balance. Und ich freue mich so sehr über diese Folge heute. Das ist so ein richtiges Highlight für mich im Hi Baby Podcast. Ich habe mit Lisa Vogel ein super spannendes, emotionales, sehr ehrliches und authentisches Interview zum Thema ADHS gemacht. Lisa Vogel heißt auf Instagram The Unnormal Brain. Vielleicht kennt ihr sie über diesen Namen eher und sie betreibt da schon ganz tolle, unterhaltsame Aufklärung zum Thema ADHS. Lisa hat auch selbst ADHS, hat vor kurzem den Spiegel-Bestseller Hirngespinste rausgebracht. Da geht es auch um ihr Leben mit ADHS und wir quatschen heute über Kinder mit ADHS und die große Frage, was brauchen diese Kinder wirklich? Also, was hilft tatsächlich? Was brauchen sie von ihrem Umfeld? Wie kann man Kinder mit ADHS am besten unterstützen? Was kann die Familie tun? Die Schule, die Freunde, die Ärzte bzw. auch generell das Gesundheitssystem? Und auf der anderen Seite wollte ich von Lisa auch wissen, was brauchen Kinder mit ADHS denn nicht? Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall mit dem Interview eine aufschlussreiche, tolle Zeit. Und wie immer nicht vergessen, wenn euch die Folge gefällt, wenn ihr den Hi Baby Podcast hier in der Podcast-Welt nicht mehr missen möchtet, dann abonniert ihn, teilt ihn, bewertet ihn. Das hilft mir ganz enorm. Hallo Lisa, mega schön, dass du hier im Hi Baby Podcast bist. Herzlich willkommen.
Hey, danke, dass ich da sein darf.
Nimm uns doch zu Beginn mal kurz mit in dein aktuelles Leben. Wie geht's dir gerade im Moment? Wie war dein Morgen?
Ich habe heute schon tatsächlich schon eine Podcast-Folge aufgenommen, zusammen mit meiner Podcast-Kollegin, auch zum Thema ADHS. Und ja, es ist immer ganz schön. Also ich mag es einfach sehr, wenn ich mich einmal so frei gesprochen habe und dass ich jetzt mit dir reden darf. Und also ich liebe das, Podcasts aufzunehmen und zu sprechen. Deswegen habe ich mich sehr auf heute gefreut. Und ja, ansonsten ist heute, glaube ich, ein relativ entspannter Tag. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, im August so ein bisschen Urlaub zu machen, Urlaub zu Hause. Es funktioniert nicht ganz so gut, wie ich dachte, weil ich so ein bisschen Probleme habe, mich rauszunehmen, Pausen zu machen und so weiter. Da bin ich noch so ein bisschen am Justieren. Aber an sich, ja, hat ja noch ein bisschen ein paar Tage, der August.
Ich mache im August eigentlich offiziell auch eine Arbeitspause. Mhm. Und die Folge kommt auch erst im September raus, aber jetzt wissen die HörerInnen, dass ich auch während meiner offiziellen Podcast-Pause eigentlich weiter am Arbeiten bin. Also ich kann da sehr gut reinfühlen. Du hast deine ADHS-Diagnose vor 5 Jahren bekommen, mhm, mit 27, wenn ich richtig gerechnet habe.
Ja.
Oder? Genau. Kannst du uns ein bisschen davon erzählen, wie du zu der Diagnose kamst?
Das war bei mir so ein bisschen ein langfristigerer Prozess. Also ich war vorher schon fast 15 Jahre in Therapie wegen verschiedener Sachen, also hauptsächlich Depression und Angststörung. Immer mal wieder, mal das eine mehr, mal das andere mehr im Fokus. Und hatte dann irgendwann, als ich 25 war, eine Psychotherapeutin, die noch relativ jung war und irgendwie gerade so aus der Ausbildung war. Und die hat dann gesagt, ja okay, Frau Vogel, aber diese Probleme, die Sie mir schildern, das erinnert mich alles total an ADHS. Und ich war so, nee, ich habe doch Abitur gemacht und nee, ich komme doch irgendwie mit meinem Leben klar und ich bin doch kein Junge und ich habe doch irgendwie immer alles so geschafft und so. Und dann hat es tatsächlich bei mir noch 2 Jahre nach diesem Gespräch gedauert, bis ich gemerkt habe, okay, ich versuche irgendwie alles zu machen, alles aus den Therapien anzuwenden und so weiter und ich komme nicht weiter. Also ich kann irgendwie kein Leben führen, wo ich sein darf. Ich kann irgendwie kein Leben führen, wo ich organisiert bin, wo ich strukturiert bin, wo ich Routinen einhalten kann und irgendwie klappt das alles nicht, obwohl mir alle immer sagen, wenn du doch dies und das und jenes jetzt schaffst und machst, dann wird es endlich besser und dann wird es dir besser gehen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich muss mich jetzt mit diesem Thema nochmal beschäftigen und bin dann zu einer Diagnostik gegangen bei einem etwas gealterten Neurologen in Bayern, im Allgäu, weil ich da mal so, ich bin früher öfter umgezogen und da habe ich dann gerade da gelebt und habe dann die Diagnose bekommen und für mich war das dann irgendwie erstmal so ein Uff irgendwie, weil mir plötzlich jemand dann gesagt hat, ja, das ist halt nicht heilbar. Und mir eine Broschüre in die Hand gedrückt hat, wo drin stand, dass man doch einfach dann gesunde Routinen etablieren soll. Und ich dann dachte, ja, vielen Dank dafür. Das hat mir jetzt dann richtig viel gebracht, weil jetzt hat mir eigentlich nur jemand gesagt, dass ich jetzt gar nichts mehr dran ändern kann, außer Medikamente einnehmen. Und dann habe ich erst 2-3 Jahre später angefangen, darüber auf Instagram zu schreiben und dann eben auch mitzubekommen, da sind auch noch andere Leute und es gibt eben auch andere Strategien, die man anwenden kann im Leben. Und so fing es dann irgendwie erst an, dass die Diagnose mir auch wirklich was gebracht hat.
Wie hat denn die Diagnostik an sich stattgefunden? Kannst du uns das mal beschreiben? Wie funktioniert das?
Das ist halt tatsächlich überall relativ unterschiedlich. Also ich höre auch relativ viele unterschiedliche Dinge darüber, wie so eine Diagnostik abläuft. Bei mir war das so, ich hatte 3 Termine. Einer war so klassische Anamnese, also einfach besprechen, wie sind Sie auf den Verdacht gekommen, was sind so die Probleme im Alltag, einfach so das besprechen. Und an dem Tag habe ich auch mega viele Fragebögen ausgefüllt zu den Symptomen, also Hyperaktivität, Impulsivität, Aufmerksamkeitsdefizit. Das ist dann so ein bisschen so gegliedert und dann kriegt man dazu ganz, ganz viele Fragen gestellt, muss manches von 1 bis 5 bewerten, das habe ich oft, das habe ich nicht so oft, manches mit Ja, Nein beantworten. Und im 2. Termin gab es dann so einen, ich sag mal, Konzentrationstest mit so verschiedenen bunten Knöpfen. Jeder, der die Diagnostik schon gemacht hat, wird das wahrscheinlich irgendwie auch kennen, dass man da irgendwie vor so einem Computer sitzt und so leicht gefrustet ist von diesen Aufgaben, die man da lösen muss. Also da musste ich dann irgendwie bunte Knöpfe drücken oder in verschiedenen Geschwindigkeiten irgendwie was drücken, machen, tun. Und am Ende stand bei mir dann das EEG, also einmal die Hirnströme messen. Und was bei mir auch dabei war, war ein IQ-Test, wo ich hinterher dann festgestellt habe, dass das gar nicht die Regel ist und gar nicht so häufig vorkommt. Und in diesem Anamnesegespräch zum Beispiel wurden auch meine Zeugnisse angeguckt. Meine Familie musste da auch was ausfüllen, also auch noch einen Familienfragebogen ausfüllen. Und ja, das war dann meine Diagnostik vor 5 Jahren. Ich habe die dann vor irgendwas zwischen 2 und 3 Jahren nochmal wiederholt, weil ich umgezogen war und dann Medikamente ausprobieren wollte und der neue Neurologe wollte nochmal sicher gehen, dass es auch wirklich richtig ist. Und da habe ich dann so eine verkürzte Diagnostik gemacht mit Anamnesegespräch und Fragebögen, weil die Diagnose ja eigentlich schon vorlag. Genau.
Ja, spannend. Also sehr ähnlich, wie die Diagnostik jetzt auch bei unserem Sohn ablief. Tatsächlich, der hatte auch, bestimmt auch vereinfacht, ne? Die Fragen am Computer oder die Sachen, die man machen muss, werden wahrscheinlich dem Alter entsprechend angepasst, glaube ich jetzt mal. Aber der musste ja auch einen grünen und einen roten Knopf drücken und da wurde dann irgendwas ausgewertet. Und im Vorlauf hatten wir dann auch Fragebögen und die Erzieherinnen hatten Fragebögen. Und die Therapeutin hatten Fragebögen und so, ne? Also das ist eigentlich relativ ähnlich. Und es waren, bei uns waren es 2 Termine. Aber da die Erstdiagnose Autismus eh schon feststand, hatten die auch schon, ne? Die hatten ja einfach schon eine Akte mit allen möglichen Informationen zu ihm. Kennst du dich aus mit der Thematik, warum ADHS frühestens mit 6 Jahren diagnostiziert werden kann?
Es gibt dazu immer so verschiedene Aussagen. Ich habe mir da so ein bisschen, ich sag mal, meine eigene Meinung oder meinen eigenen Weg zu gebildet im Sinne von, ich glaube, dass das ein bisschen damit zusammenhängt, dass die meisten Probleme mit Beginn der Schulzeit auftreten. So kann ich es mir halt erklären, weil viele, gerade kleinere Kinder, haben ja noch gar nicht so diesen Druck, still sitzen zu müssen, nicht diesen Druck irgendwie funktionieren zu müssen. Bei manchen merkt man es ja schon relativ früh, bei denen merkt man es auch schon, bevor sie 6 Jahre alt sind, weil sie zum Beispiel Probleme haben, sich auf ihre Freunde, SpielpartnerInnen zu konzentrieren, dass sie irgendwie ganz große Probleme haben, bei einer Sache zu bleiben, dass sie ganz krass diese Hyperaktivität nach außen haben. Aber allermeistens wird das erst zum Problem, in Anführungsstrichen, wenn die Schule anfängt und die LehrerInnen dann sagen, ui, da ist aber irgendwie ein bisschen was im Argen und deswegen, und weil man eben auch gerne die Schulzeugnisse mit in die Diagnostik reinnimmt, wird das, glaube ich, erst dann gemacht. Das ist so meine Arbeitshypothese dazu. Es gibt jetzt keine so richtig gesicherte Aussage. Es gibt ja auch Ärztinnen, die das schon so ab 4 diagnostizieren und manche sagen zum Beispiel, ja, man würde erst ab 10 anfangen. Also das ist so ein bisschen der...
Ja, habe ich auch so erlebt.
Okay.
Genau, also ja, offiziell sagt man immer 6, aber ich kenne auch, weil eben unser Sohn jetzt erst 6 wurde, ich kenne trotzdem einige Kinder in seinem Kindergarten, die hatten die Diagnose auch schon mit 4.
Mhm.
So gibt's alles, ne? Ist es denn tatsächlich so, dass ADHS bei Mädchen oder beziehungsweise bei Frauen häufig später diagnostiziert wird als jetzt bei Jungs? Weil du hast ja auch in deinem Klappentext so provokativ geschrieben, hä, ADHS haben doch nur hibbelige kleine Jungs.
Ja, also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich weiß, dass es bei mir so war. Ich bin 1992 geboren und da war es eben so, dass es gar nicht in Frage kam, dass ein Mädchen ADHS haben könnte, sondern das war wirklich so ein Ding, was halt Jungs hatten. Und bei mir war das zum Beispiel so, ich war jetzt gar nicht so, es gibt ja den vorwiegend unaufmerksamen Typ und den vorwiegend hyperaktiv-impulsiven Typ und den Mischtyp. Und ich würde sagen, dass ich als Kind schon eher der hyperaktiv-impulsive Typ war, also der klassische Zappel-Philipp eigentlich, aber dass man das nicht so wahrgenommen hat. Ich war so ein bisschen Typ Pippi Langstrumpf irgendwie, also dieses, ja, sie ist halt so ein bisschen wild und ja, sie spielt halt irgendwie auch gern mit Jungs und ja, sie spielt halt viel draußen und sie ist halt, sie quatscht halt jeden an und sie ist halt irgendwie immer sehr laut und immer irgendwie sehr da. Und dass man da aber dann irgendwie gesagt hat, naja, da, das ist aber irgendwie okay. Und ich habe auch irgendwie relativ schnell gelernt, mich in Situationen zurückzunehmen. Also, dass man sich als Mädchen in Situationen zurücknehmen muss und dass es sich gehört, so und so zu sein, dass es sich gehört, brav zu sein, irgendwie immer ordentlich gekleidet zu sein, sich nicht ständig einzusauen und so weiter. Diese Dinge lernt man natürlich. Und ich glaube, dass man die auch ein bisschen schneller lernt und eher eingeprägt kriegt, als vielleicht ein kleiner Junge das würde. Würde ich jetzt einfach mal so unterstellen.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund, warum gerade Mädchen relativ früh in so eine Angepasstheit reinfallen und in so eine Überangepasstheit fast reinfallen, wo sie immer versuchen, quasi das zu machen, was alle anderen machen, immer gucken, okay, so und so gehört sich das nicht, also muss ich ja gucken, was jetzt zum Beispiel die Julia macht oder so und dann mache ich das irgendwie genau so. Und so zieht sich das eben bis ins Erwachsenenalter fort. Und ich habe den Eindruck, dass wir alle irgendwann an den Punkt kommen, wo wir brechen. Und das ist dann der Moment, wo offene Diagnose gestellt wird, weil das so der Moment ist, wo man merkt, man muss eigentlich immer, ich habe in meinem Buch den Vergleich, dass man irgendwie, man klettert eine Wand hoch mit ganz vielen anderen und man sieht aber irgendwie erst, wenn man oben angekommen ist, dass man selber die einzige Person ist, die die Füße zusammengebunden hat. Und alle anderen sagen aber, ja, warum warst du denn so langsam hier beim Klettern und warum bist du denn jetzt hier so außer Atem? Wir sind doch alle dieselbe Wand hochgeklettert. Ja, aber ich bin halt die Person, die immer einen Schritt extra machen musste. Ich bin die Person, die immer 1000 Sachen noch mit im Kopf haben musste, um das Bild aufrechtzuerhalten, dass ich eine zurückhaltende, organisierte, nette, süße Frau bin. Und die anderen mussten das halt alle nicht machen. Ja, und da kommt dann halt die Diagnose.
Ja, super spannend. Es gibt ja auch dieses Vorurteil, dass ADHS eben vor allem durch diese Hyperaktivität sichtbar wird.
Mhm.
Und du bist gerade eben nochmal auf diese drei Typen ganz kurz eingegangen. Mhm. Vielleicht kannst du das auch nochmal erklären, also was es für unterschiedliche Typen von ADHS gibt und weil vielleicht manche Frauen dann auch eher in dieses verträumte Schema reinfallen, dadurch eher nicht so erkannt werden als ADHS.
Mhm. Also es ist, genau, es gibt halt eben diese drei Typen. Den man früher immer so als klassischen Zappel-Philipp bezeichnet hat, ist halt der vorwiegend hyperaktiv-impulsive Typ. Da, wie das halt schon der Name sagt, da sind die Symptome sehr ausgeprägt, die, glaube ich, auch andere sehr in Mitleidenschaft ziehen häufig. Das ist dann das, wo auch häufig dann früher eine Diagnose gestellt wird, weil zum Beispiel Lehrpersonal oder Eltern eben sagen, boah, das ist aber schon irgendwie echt ein Kaliber irgendwie, weil man das doch sehr mitbekommt. Dann gibt es halt den vorwiegend unaufmerksamen Typ und das ist so dieses klassische Träumermädchen. Das sind so die, die man dann in der Schule anspricht und die aber irgendwie gerade in den Wolken sind oder irgendwie gerade sich eine schöne Pferdegeschichte ausdenken und aber gar nicht dem folgen, was irgendwie eigentlich gerade um sie rum passiert und am besten dann auch noch die anderen so ein bisschen mit da reinziehen und irgendwie immer so ein bisschen abwesend sind im Kopf. die sich ganze Welten zusammenspinnen und irgendwie, spinnen klingt auch so negativ, ne, die sich so ganze Welten ausdenken.
Ja. Ausdenken, genau.
Und die ganz, ganz viel in sich und in ihrem eigenen Kopf festhängen, die vielleicht auch ein bisschen introvertiert sind, ein bisschen schüchtern sind, aber trotzdem eben im Kopf total die Kirmes an ist. Aber nach außen
diese Hyperaktivität im Kopf haben, ne?
Genau.
Oder?
Ja.
Das fand ich bei dir auch so. Es war auch so ein Aha-Moment in deinem Buch. Ich dann dachte, ach Mensch, Hyperaktivität kann man auch im Kopf haben. Mhm. Ne? Es ist nicht immer nur sichtbar nach außen, sondern das Gedankenkarussell im Kopf ist auch eine Art von Hyperaktivität.
Total. Also wenn man immer irgendwie 20 Gedanken gleichzeitig, zwei Ohrwürmer und irgendwie noch die Visualisierung der eigenen To-Do-Liste hat, dann ist da einfach, da, wie soll man dann einem Gedanken noch irgendwie folgen? Und man sagt ja, dass die Symptome, die nach außen kommen, also diese körperliche Hyperaktivität, ist oft ein Stresssymptom. Also wenn der Kopf quasi zu voll wird, und das merkt man bei Kindern auch, finde ich, ganz krass, dass dann diese körperlichen Symptome so schubweise rauskommen. Also wie so eine kleine Explosion eigentlich, weil der Kopf rattert und rattert und rattert und irgendwann ist da oben aber Endstufe angesagt und es ist voll. Und dann kommt meistens diese impulsiven Ausbrüche. Und da sagt man eben, oder das ist so eine Arbeitshypothese, dass man sagt, das ist eigentlich eine Stressreaktion, ein Stresssymptom. Und das ist ja auch so ein bisschen damit zu erklären, dass viele Frauen, die versuchen, sich so ein bisschen zurückzunehmen, dann Kuli klicken, Fingernagelhaut abknibbeln, mit dem Fuß wippen, irgendwie permanent irgendwie mit irgendwas zugange sind und so ein bisschen fiddeln. Und das sieht von außen auch immer so leicht nervös und gestresst aus. Weil es das eben ist. Also es ist...
Ja, wollte ich auch...
Ja. Ja.
Voll, das hast du super schön beschrieben. Ja. Was hat sich denn bei dir durch deine Diagnose geändert? Also was wurde... Du hast ja gesagt, 2 Jahre... Also wie ich das so... Wenn ich das richtig mitbekommen habe, 2 Jahre hat sich da erstmal nichts geändert, oder? Und dann bist du nochmal und wolltest dann Medikamente haben. Also was hat sich denn jetzt so... Was würdest du sagen, was ist anders jetzt mit Diagnose als vor der Diagnose?
Also ich bin erstmal, wie gesagt, nach der Diagnose so ein bisschen, glaube ich, in so einen Trauerprozess reingefallen, wo ich dann dachte, naja, also ich habe viel auf mein Leben zurückgeguckt und habe halt gedacht, ja, okay, hätte man da nicht schon irgendwie was merken können, hätte man da nicht schon irgendwie was machen können, hätte man mir nicht irgendwie anders helfen können oder so. Und das hat mich so ein bisschen eigentlich eher runtergezogen. Es hat erstmal wirklich gar nicht das gebracht, was ich mir eigentlich gewünscht hatte, nämlich eine Erleichterung. Ich war aber damals super voreingenommen gegenüber Medikamenten. Wie gesagt, bin in den 90ern groß geworden. Da war das klassische Thema so, ja, Ritalin, das ist immer nur, um alle ruhig zu stellen und so. Und das war irgendwie das Einzige, was es gab. Und ich dachte, nee, das will ich irgendwie nicht. Und das finde ich irgendwie doof. Und dann hat es im Prinzip angefangen, als ich bei Instagram habe ich so... Post verfasst, also ich habe auch gar nicht mein Gesicht gezeigt oder so, sondern ich habe angefangen, mich über solche Dinge wie Neurotransmitter im Gehirn zu informieren und hatte so richtig krasse Aha-Erlebnisse und dachte, was exekutive Funktionen gibt es und die sind dafür verantwortlich, dass ich nicht gut planen kann und dass ich irgendwie dauernd Sachen neu anfange und nicht die alten zu Ende mache und war so, ich war richtig puh. Und dann, das wollte ich unbedingt weitergeben, weil ich dazu auch nichts gefunden hatte im Internet und so auf Instagram. Und dann habe ich solche ganz langen Texte in Posts geschrieben und ganz viele Leute sind auf einmal da hingekommen und haben das kommentiert und meinten, das geht mir auch so und ist das da und da so und würdest du sagen, hast du das auch? Also so ganz viel Austausch hat da stattgefunden und das hat mir zum ersten Mal gezeigt, ach krass, so ich bin gar nicht weird und ich bin gar nicht irgendwie jetzt der komischste Mensch der Welt, der jetzt hier irgendwelche Probleme hat, die sonst niemand hat, sondern das ist irgendwie was ganz viele Leute kennen. Und die finden sich hier gerade alle und die geben sich vielleicht Tipps oder die sagen vielleicht, hey, das ist ganz normal oder hey, das geht mir auch so, das ist überhaupt nicht schlimm. Und damit fing es so an, dass ich mich normal gefühlt habe und dass ich plötzlich das Gefühl hatte, wir sind doch eigentlich die Normalen und die anderen sind irgendwie die Doofen. Das ist so ein bisschen umgekehrt, was vielleicht auch nicht immer so gesund ist, aber ich habe es so gemacht und es hat auch funktioniert, dass man so eine eingeschworene Community wurde. Und das war, glaube ich, das, was am meisten bei mir verändert hat. Und dann habe ich eben gesagt, okay, jetzt bin ich auch bereit, mich mit Medikamenten auseinanderzusetzen und mal zu gucken, was ist das überhaupt und was macht das überhaupt? Und das habe ich dann auch gemacht. Es war wie, so ein bisschen für mich wie ein Selbstversuch, um auch über meine eigenen Vorurteile hinwegzukommen. Und ich bin tatsächlich ein großer Fan geworden von Medikamenten, weil ich auch wirklich sehr viele Geschichten gehört habe von Leuten, die sehr, sehr starken Leidensdruck hatten, entweder bei sich selber oder innerhalb ihrer Familie und die das mit Medikamenten deutlich deckeln konnten. Ich habe für mich irgendwann entschieden, dass ich das, also ich bin selbstständig, ich bin selbstständig mit dem Thema ADHS. Deswegen ist es halt eine sehr eigene Situation. Und deswegen habe ich für mich irgendwann gesagt, eigentlich brauche ich die Medikamente nicht, um meinen Alltag zu schaffen im Moment. Und deswegen nehme ich gerade keine. Aber ich halte es auf jeden Fall offen, in der Zukunft das mal wieder zu tun. Ja.
Also ich finde, also erstmal hast du dir, glaube ich, echt auch so die perfekte Arbeitsumgebung geschaffen, so richtig gut, ne? So dich mit genau deinem Thema in der Selbstständigkeit auch noch zu beschäftigen. Und dann hast du ja gemeint, so, ob das jetzt der richtige Weg ist, aber ich finde, also dass du dich mit deiner Community identifiziert hast oder auch dich mit den Menschen umgeben hast, die dir gut tun. Mhm. Und ich finde ja im Grunde, man sagt ja oft bei Neurodivergenz, ob es jetzt ADHS ist oder auch Autismus, die Umgebung oder die Gesellschaft macht die Behinderung so aus. Also ich weiß nicht, ob ADHS als Behinderung gilt, ob man dann einen Schwerbehindertenausweis beantragen kann. Ich glaube schon, oder?
Kann man, ja.
Ja, da bin ich echt noch nicht so tief im Thema drin. Aber bei Autismus auf jeden Fall. Und das ist auch so, wo ich auch sage, ne, das ist eigentlich das Gesündeste, was man ja machen kann. Mhm. Dass man aus dieser toxischen Umgebung rausgeht, wo alle Menschen einen komisch angucken, ne, oder einfach auch sagt, hey, wenn es Menschen gibt in deinem Umfeld, ob das jetzt bei den Kindern ist oder bei Erwachsenen, die einfach immer sich daran stören, dass man so oder so ist und sich so oder so verhält, dann ist es ja eigentlich was mega Gesundes, was du getan hast, weil du dann in deine eigene Bubble reingegangen bist und dich mit den Menschen umgeben hast, die dir gut tun. Ne? Ist ja eigentlich, also ist ja viel besser, als dass du jetzt sagst, ich versuche weiterhin mich zu maskieren oder ich nehme halt jeden Tag irgendwelche Medikamente, wenn es auch anders geht. Mhm. Und den zweiten Punkt fand ich auch ganz spannend mit den Medikamenten. Es ist ja bei uns tatsächlich so, und das hast du auch in deinem Buch geschrieben, dass in unserer Gesellschaft erstmal auf so, ja, ich gebe jetzt meinem 6-jährigen Kind Medikamente gegen ADHS oder ich nehme selbst Medikamente, dass da erstmal der große, also die Mehrheit überrascht wirkt oder auch ablehnend darauf reagiert und es erstmal so ein Pill, ich glaube, du nennst es auch Pill-Shaming, oder?
Ja.
Ja, ich bin auch über dich aufmerksam geworden durch ein Reel zum Thema Pill-Shaming, das ich mega gut fand, wo du das so richtig toll erklärt hast. Und ich finde es auch so spannend, wie du sagst, ne? Man muss sich auch erstmal einlesen und bei mir war das genauso. Als ich mich eingelesen habe, als ich bei dieser Psychiaterin saß und die uns erklärt hat, was bei unserem Sohn im Gehirn, welche Disbalance da ist und wie das Medikament helfen kann, die Balance wiederherzustellen. Und ich da auch so, da hat sie so schöne Karten gehabt, die das erklärt haben mit so Bildern. Ich war so, oh mein Gott, ne, krass und wie gut, dass es was gibt, das da hilft.
Mhm, genau. Also
vielleicht kannst du da auch noch mal was dazu sagen, warum viele Menschen erstmal so gegen Medikamente sind und was eigentlich der Vorteil auch ist.
Ich finde das Thema so, in unserer Gesellschaft ist es ganz krass verankert, dass man sagt, keine Medikamente sind immer besser. Und das ist, glaube ich, der total falsche Ansatz, weil es würde ja auch niemand zu Oma Gertrud sagen, die irgendwie Herzmedikamente nimmt. Ja, brauchst du das denn wirklich? Muss das denn wirklich sein? Ist das jetzt wirklich wichtig? Und ich glaube, da gehen wir einerseits so ein bisschen in diese Richtung Stigmatisierung von Krankheiten, die man nicht sehen kann, weil ich würde zum Beispiel weder ADHS noch Autismus zu psychischen Krankheiten zählen oder generell, ne, das passt halt irgendwie da nicht mit rein, aber es ist trotzdem eine Sache, die man nicht sehen kann und deswegen nehmen Leute das nicht als so behindernd wahr, wie es in Wirklichkeit ist oder sein kann und dadurch ist es eben ganz oft so, dass man denkt, ja, aber brauchst du das denn wirklich? Muss das denn jetzt sein? Willst du nicht eigentlich nur den einfachen Weg gehen? Schaffst du es nicht auch ohne? Und ich frage mich immer, warum muss ich es denn ohne schaffen? Oder warum muss das Kind es denn ohne schaffen? Gerade bei Kindern ist es sogar so, dass man ja auch durch Studien darauf aufmerksam geworden ist, dass wenn Kinder mit Medikamenten behandelt werden, dass die Anzahl an Komorbiditäten oder die Schwere der Komorbiditäten, also dass sie später zum Beispiel an Depressionen, an Angststörungen, an Suchterkrankungen erkranken, viel geringer ist, wenn sie in ihrer Kindheit die ADHS-Symptome behandelt bekommen haben, durch sei es Therapie, Ergotherapie oder eben Medikamente. Und warum sollte ich denn das Risiko eingehen, dass ich das vielleicht als Elternteil gar nicht so gut auffangen kann und gar nicht irgendwie vielleicht die 100% richtigen Sachen machen kann, wenn es doch diese Lösung gibt, die Disbalance im Gehirn chemisch in Anführungsstrichen vernünftig herzustellen, sodass mein Kind ähnliche oder die gleichen Chancen hat wie alle anderen Kinder in dem Alter. Und ja, es ist halt immer so ein bisschen dieses, es gibt ja sogar ÄrztInnen, die sagen, ja, aber da brauchen sie jetzt dann ja keine Medikamente oder mir hat mal ein Neurologe gesagt, ja, wollen Sie denn studieren? Und ich so, nein. Ja, dann brauchen Sie halt auch kein Ritalin. Und ich so, ah, okay, danke. Als ob der einzige Grund wäre, Medikamente zu nehmen, ist, dass man lernen muss. Und es ist einfach nicht so. Ne? Als ich das erste Mal Medikamente genommen habe, habe ich geweint, weil mein Freund mir was erzählt hat, was ich eigentlich ein bisschen langweilig finde. Und ich konnte ihm trotzdem zuhören. Und ich war so, krass, ich habe jetzt jedes Detail von dem aufgenommen in mein Gehirn, obwohl es eine Arbeitsgeschichte war, die mich überhaupt nicht interessiert, mit drei Leuten, die ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, wie die aussehen. Und ich konnte mir das merken und dir eine schlaue Gegenfrage stellen. Es hat nichts mit Studieren oder sonst irgendwas zu tun oder Leistung erbringen, sondern im Alltag einfach die Gedanken so ein bisschen hintereinander zu bringen, habe ich das Gefühl. Also mein Gefühl ist, dass die Gedanken, die sonst so rumwirbeln, sind halt wie in so einer Schlange an der Kasse. Und die kann man so eins nach dem anderen abarbeiten und dann auch mal zur Seite legen, aber dann hinterher wieder aufgreifen. Und das geht im Alltag ohne Medikamente bei mir zum Beispiel gar nicht. Das wuselt alles durcheinander. Und ich bin froh, wenn ich irgendwie mal einen davon greifen kann und den mal bis zu Ende denken kann. Ja.
Ja, voll schön. Hast du super nochmal dargestellt auch. Und es ist ja auch so, finde ich auch so eine coole Sache, dass man das Medikament, wie du es jetzt ja, glaube ich, auch machst, ne, mal nimmt, wenn man denkt, okay, jetzt ist gerade irgendwie eine Phase, jetzt brauche ich das, aktuell brauche ich es nicht. Und man kann es ja auch in den Ferien zum Beispiel, in den Schulferien bei Kindern, komplett weglassen und dann wieder für die Schulzeit nehmen und immer wieder mal neu gucken, so, hey, braucht es das noch oder nicht? Aber ich wollte auf jeden Fall auch mal über dieses Thema Pill-Shaming sprechen, weil du das damals schon auf deinem Instagram-Account sehr prägnant und gut erklären konntest.
Ja, mich nervt dieses Thema so, weil ich auch immer das Gefühl habe, jeder hat da so eine Meinung. Und gerade wenn ich jetzt, also wenn ich für mich entscheiden muss, dann kann ich das ja, also dann ist es irgendwie einfach, weil ich über mich eine Entscheidung treffe, die ich tragen muss und die Konsequenz davon tragen muss. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ein Elternteil wäre und irgendwie ich meinem Kind vielleicht Medikamente geben wollen würde und dann kommen 50 Leute und sagen, ja, aber hast du nicht gehört und da passiert das und davon, weiß ich nicht, wird dein Kind dumm oder davon passiert irgendwie jenes und dies und eigentlich willst du es doch nur ruhig stellen. Das genau. Ist ja, wie krass ist das denn? Wie soll ich denn dann noch eine vernünftige Entscheidung treffen, wenn irgendwie jeder gefühlt eine Meinung dazu hat, der nicht mal ein Abitur gemacht hat, geschweige denn Medizin studiert hat? Also es ist so schwierig.
Ja, also das Thema Ruhigstellen ist, glaube ich, das größte Vorurteil bei Kindern. Also da hat tatsächlich auch mal auf Instagram mir ein Psychiater oder Psychiaterin geschrieben und gemeint, als ich darüber erzählt habe, dass es auch Kinder gibt, die diese Diagnose vor 6 bekommen. Und er auch meinte, das geht doch, das sind doch da nur so Eltern, die ihr Kind ruhig stellen wollen mit den Medikamenten. Und da würde er, ich glaube, es war ein Mann, durchdrehen, wenn er sowas liest. Mhm. Und das ist halt immer so dieses Vorurteil. Und ich finde es auch ganz wichtig, sich mit den Themen wirklich erstmal auseinanderzusetzen und dann wirklich auch zur Psychiaterin zu gehen und mal sich erklären zu lassen, was ist denn das, was macht denn das und ja, was sind die Nebenwirkungen und was wiegt jetzt für uns schwerer oder natürlich auch, also in erster Linie für den betroffenen Menschen, ob es jetzt ein Kind ist oder jemand Erwachsenes. Genau. Ganz viele Hörerinnen wollten auch wissen, wie man dann als Eltern erkennt, dass das Kind ADHS hat. Also gibt es so Sachen, also gibt es so Symptome oder Verhaltensweisen, wo du sagst, da würde ich als Mama oder Papa oder Lehrerin aufmerksam werden, mal genau hinhorchen.
Es ist so schwierig, ne? Gerade bei Kindern ist ja auch viel von dem Verhalten, alles, was so mit Unaufmerksamkeit zu tun hat oder mit, ich sag mal, sehr aufgeweckt sein, ist ja zum Teil auch normales Kinderverhalten. Und da muss man irgendwie abgrenzen, was ist denn jetzt noch normales, aufgewecktes Kinderverhalten und was ist eine Störung oder was könnte da vorhanden sein. Deswegen finde ich das sehr schwierig, tatsächlich die Frage zu beantworten. Ich glaube, ich würde vor allem bei diesen Extremen, also was ich gerade gesagt habe, wenn ich entweder den krassen Zappel-Philipp hat, der permanent andere Kinder schlägt. Und so, das ist ja auch das, was so in den 90ern immer ganz gerne dann schnell diagnostiziert wurde, wenn da viel Aggressionspotenzial oder so dabei war. Ich glaube, da kann man dann schon sagen, da kann man dann mal nachschauen, was das sein könnte. Aber genauso, wenn man das Gegenteil hat, also wenn man irgendwie ein sehr zurückgezogenes Kind hat, was irgendwie viel in der eigenen Welt lebt, irgendwie wenig nach außen kommuniziert, aber vielleicht dann so kleine, ich sag mal, explosionsartige Energieschübe hat, da würde ich dann irgendwie genauer hinschauen. Und was meine Erfahrung zeigt, ist tatsächlich, dass Kinder ganz oft äußern, wenn sie da Probleme haben. Also ich habe das irgendwie im Bekanntenkreis ganz oft gehört, dass Kinder irgendwie sagen, du Mama, ich irgendwie kann ich mich in der Schule nicht so gut darauf konzentrieren, was die Lehrerin sagt. Oder irgendwie hast du mir letztens was erzählt und ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Also wenn irgendwie sowas permanent vorkommt, wenn Kinder permanent ihre eigenen Sachen verlieren in einem Rahmen, der auffällig ist. Ich meine, dass man jetzt als Kind nicht so strukturiert und organisiert ist und immer an alles denkt, ist ja total normal. Aber umso älter man wird und umso, bei mir war das so krass, dass ich halt als Kind, naja, ich war halt ein Kind irgendwie und war halt immer so ein bisschen verpeilt und habe immer überall meine Sachen vergessen und meine Mama musste ständig neue Sachen kaufen, Brotdosen und so weiter. Und das Problem war aber, dass es nie aufgehört hat. Also es war irgendwie so, ich war dann irgendwie 6, 7 und dann war ich so 8, 9 und meine Mutter dachte, glaube ich, immer so, ja. Und dann war ich aber so 10, 11 und irgendwie hat das nicht aufgehört. Und ich habe einfach nie diese Struktur bekommen, obwohl ich in einem strukturierten Elternhaus groß geworden bin. Also kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, was man vorlebt. Aber ich glaube, meiner Mutter ist es sehr aufgefallen, dass sie eigentlich eine strukturierte Person war, die auch immer mich permanent an so Dinge dann erinnert hat und mir auch beigebracht hat, wie man auf seine Sachen aufpasst und so. Aber es ist bei mir irgendwie nie angekommen. Und ich glaube, wenn sich das so häuft und umso älter man wird, irgendwie diese ganzen Problematiken nicht weggehen und man sie auch nicht lernt, da kann man auf jeden Fall mal hinschauen. Selbst wenn es dann nicht ADHS ist, vielleicht ist es irgendwas anderes.
Und irgendwann hast du ja dann auch angefangen, zu so Notlügen zu greifen, ne? Als es dir zu peinlich war, dass du zum 100. Mal deine Kopfhörer verlegt hattest oder so, hast du, glaube ich, im Buch als Beispiel. Und irgendwann hast du dann gesagt, ja, die wurden mir gestohlen, damit nicht schon wieder, es heißt so, Lisa, Herrgott nochmal, ne? Ja. Wo sind sie denn jetzt schon wieder?
Ja, also Lügen war gerade als Kind ein großes Thema, auch was das Thema Hausaufgaben anging, ne? Also ich glaube, meine LehrerInnen konnten schon nicht mehr hören, dass ich habe die jetzt vergessen, die liegen jetzt noch zu Hause. Und dann war es dann immer so, ja, dann musst du sie morgen zeigen. Ja, dann habe ich sie halt wieder vergessen. Also irgendwie, ich habe immer alles vergessen. Oder ich habe dann FreundInnen erzählt, wenn ich irgendwie eine Verabredung vergessen habe. Also, ach so, meine Mama hat mich dann doch nicht gelassen. Also irgendwie war halt immer alles, immer war so, ach so, ja, nee, das war ich nicht.
Ja, und das ist anstrengend, ne?
Total.
Das ist ja auch das. Und also ich weiß nicht, ob man das beim ADHS auch sagt, aber beim Autismus gibt es so diesen Satz, frag mich nicht, was ich kann, sondern frag mich, was es mich gekostet hat. Also wie anstrengend es ist. Weil es ist, man sagt dann oft so, na, aber du kannst es doch oder du bist ja pünktlich, ne? Das ist ja auch so ein großes Thema. Und ich glaube, das ist auch so ganz wichtig zu gucken, hey, ja, welchen Effort hat man eigentlich gebraucht, um das alles zu können? Und ich glaube auch, dann ständig lügen zu müssen, ne? Wie wahnsinnig anstrengend ist das?
Mhm. Ja, und das ist ja auch irgendwie was, wo man irgendwann, bei mir war das zumindest so, das hat sich durch meine Schulzeit zum Beispiel total durchgezogen. Schon in der Grundschule hatte ich große Probleme. Erstmal sitzt man da dann irgendwie 5, 6 Stunden und dann soll man nach Hause gehen und da nochmal am besten 2 Stunden sitzen, um Hausaufgaben zu machen. Und das war halt immer ein Riesenproblem. Wir hatten sehr viel Stress zu Hause. Und dann habe ich immer verheimlicht, dass ich noch mehr Hausaufgaben hätte machen müssen. Dann habe ich sie nicht gemacht. Und es hat sich im Prinzip so durchgezogen, bis ich Abitur gemacht habe irgendwann. Und irgendwann wurde das aber von so einem, ich sag mal, schüchternen und upsi-vergessen Verhalten zu einem rebellischen Verhalten, zu so einem Anti-Verhalten und zu diesem, mir ist das alles scheißegal. Weil das natürlich auch eine Strategie ist, so zu Schauspielern und zu sagen, mich juckt das alles nicht und ihr seid mir alle scheißegal. Also dieses rebellische Teenagerverhalten, indem man sagt, ihr könnt mich damit nicht belasten und ich mache einfach nichts von dem, was ihr sagt, ist natürlich auch einfacher oder cooler zumindest zu sagen vor anderen, als zu sagen, oh, habe ich schon wieder vergessen. Ja, den Zettel habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. So. Ja, dann ist es natürlich einfacher, so krass in dieses Anti zu gehen. Und das ist natürlich jetzt auch nicht das Gesündeste, je nachdem, in welche Kreise man dann kommt, lässt man sich da gerne auch mal verleiten von anderen Leuten, die auch dieses rebellische Verhalten haben.
Wie ging es denn deinen Eltern damit, als du ihnen von der Diagnose erzählt hast?
Also meine Mutter hat irgendwie sehr cool reagiert und war so, ja, das ja, hätte man sich ja denken können.
Aber erklärt einiges.
Da muss man halt einfach sagen, sie ist wirklich Opfer ihrer Zeit. Sie hat da nie drüber nachgedacht. Ne? Das war wirklich nie irgendwie was irgendwie in ihrem Kopf war, weil das eben bei Mädchen keine Rolle gespielt hat. Und sie hat halt nur den Outcome davon mitbekommen, nämlich, dass ich ein depressiver, ängstlicher Teenager und junger Erwachsener wurde. Und sie hat aber immer irgendwie gesagt, das fand ich ganz spannend, ich sage ja immer, ich war depressiv, aber eigentlich nicht depressiv genug für Depressionen. Und sie hat halt eigentlich immer gesagt, eigentlich bist du ein Sonnenschein und eigentlich bist du eine Person, wo das Glas halb voll ist. Und das stimmt total, aber ich habe halt nichts gebacken bekommen. Ich konnte die Aufgaben, die mir gegeben wurden, nicht umsetzen. Also ich habe irgendwie immer 1000 Sachen angefangen, habe nichts davon, wirklich nichts zu Ende gemacht. Dass ich ein Buch geschrieben habe, ist wirklich ein absolutes Wunder. Also ich bin ständig gesprungen, ich hatte ständig so impulsive Einfälle, ich bin dauernd umgezogen, ich bin in 10 Jahren 8-mal umgezogen und solche Sachen. Und das hat sie irgendwie alles so mitgetragen und war so, ja, keine Ahnung. Das Kind ist halt immer so ein bisschen so, eigentlich ein Energiebolzen, den man aber nicht so lässt, also den man immer so ein bisschen so in Ketten legt. Das war so ihr Gefühl. Und als ich es ihr dann gesagt habe und ihr dann auch erklärt habe, wie ich denn drauf gekommen bin und was da so in der Kindheit gewesen sein könnte. Da hat sie dann angefangen, Anekdoten zu erzählen. Und sie meint, ja, also, du hast ja auch immer dein Schulrucksack so durch die Gegend geworfen, hast geschrien und geheult, wenn du einfach nur so einen Satz Deutschhausaufgaben hinschreiben musstest oder so. Also sie fing dann so an, so impulsive Verhaltensweisen. So, ja, du hast auch immer nur mit Jungs gespielt und dann habt ihr immer Kloppen gespielt und so. Und eigentlich dachte ich doch immer, du bist ein richtiges Mädchen. Also, ne, diese Stereotypen eh, keine Frage, da kann man eh so ein bisschen gucken. Dass man da jetzt nicht so reinpasst. Aber es ist schon auffällig, dass ich einfach irgendwie ein Haudegen war als Kind eigentlich. Und sie dann gesagt hat, ja, doch. Und jetzt mittlerweile ist es auch irgendwie was, wo sie selber ganz viel Aufklärung betreibt, auch in der Familie. Es ist ja auch zum großen Teil genetisch. Und meine Mutter dann immer über mein Buch rumreicht und sagt, ja, guck mal, da ist doch auch irgendwie was. Und also viele Cousins und Cousinen sind mittlerweile diagnostiziert worden, weil meine Mutter da irgendwie rumrennt. Und Und versucht dann jetzt Aufklärungsarbeit so ein bisschen zu machen. Finde ich ganz süß, ja.
Gab es auch diese Reaktion, dass es so hieß, dieses, was man eben auch so von außen kennt, so, ach ja, Trenddiagnose oder du machst es dir nicht ein bisschen einfach mit der Diagnose, kannst du dich jetzt zurücklehnen oder das glaube ich ja nicht, das habe ich doch auch alles. Ne, so, ich bin doch auch vergesslich und deswegen habe ich doch jetzt nicht gleich ADHS und so. Bist du mit sowas auch konfrontiert worden oder gab es das tatsächlich nicht so?
In meiner Familie zum Glück nicht, wobei da dann anfangs so ein bisschen das Problem war, dass sie das alle normal fanden und ich so, ja, wenn ihr das alle normal findet, dann solltet ihr euch vielleicht diagnostizieren lassen. Also das war so ein bisschen mein Problem am Anfang, so ein bisschen da so. Ich war ja auch sehr rigoros. Ich habe ja gesagt, ich habe am Anfang dann sehr mich in dieser Community wiedergefunden und hatte sehr viel Wissen dazu und wollte das auch jedem so ein bisschen aufdrücken und konnte auch ganz schlecht ertragen, wenn dann Leute gesagt haben, nee, das hat ja mit mir nichts zu tun. Und ich immer so dachte, ich merke das doch und ich sehe das doch. Da bin ich mittlerweile so ein bisschen, ich sag mal, gereift in meiner eigenen Diagnose. Im Bekanntenkreis hatte ich das oft, dass Leute dann gesagt haben, ich wurde als Kind diagnostiziert und habe das ja jetzt gar nicht mehr. Das war was, was mir 3-4 Mal passiert ist, wo ich das gehört habe. Und dann dachte ich so, okay, aber du bist doch in Therapie, oder? Ja, wegen Depressionen und Ängsten und so. Ja, aber ich habe kein ADHS. Und ich so, okay, dann nicht. Also dass Leute dann irgendwie gesagt haben, ja, ich hatte diese Diagnose und ich habe dann als Kind zum Beispiel Ritalin bekommen, aber das hat gar nichts gebracht. Also irgendwie sowas, dass Leute, die selber die Diagnose bekommen haben, da so ein bisschen anti waren und sagen, ja, ich bin ja da rausgewachsen. Das ist mir wirklich ein paar Mal passiert. Und später dann, als ich wirklich Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe, dann kam so krass diese Welle von ADHS gibt es gar nicht, da ruhst du dich nur drauf aus und es kann doch nicht jeder Rücksicht auf dich nehmen, weil du hier irgendwelche Wehwehchen hast oder irgendwie bestimmte Dinge nicht gebacken kriegst oder so. Zum Glück in meinem näheren Umfeld glücklicherweise nicht, weil so ich bin da das auch ist ganz super. Allergisch. Sehr wertvoll.
Also da hast du dir wirklich das perfekte Umfeld auch geschaffen, ne? Weil wenn man jetzt auch ein Kind hat, bei dem jetzt die Diagnose abgeschlossen ist, wo klar ist, okay, das Kind hat ADHS, was ist denn so deiner Meinung nach das Wichtige, was man vielleicht dann auch ändern sollte? Also gibt es da was, wo du sagst, gut, wenn das Kind jetzt die Diagnose hat, dann sollte man in der Familie vielleicht auch das und das und das tun, damit das Kind sich bestmöglich entfalten kann und auch das Gefühl hat. Ich glaube, das ist ja auch so was ganz Wichtiges. Ich bin gut so, wie ich bin.
Es ist eben so, ich glaube, dass es gar nicht so unbedingt immer der richtige Weg ist, sofort nach außen zu gehen und sofort zu sagen, hier, mein Kind hat jetzt ADHS und da müsst ihr jetzt diesen und jenen und diesen Punkt beachten. Sondern ich glaube, dass es ganz wichtig ist, also für mich war es das und für viele andere ist das auch, sich zu finden in seiner eigenen Diagnose beziehungsweise sich mit dem Kind zusammen zu erstmal zu sortieren und zu gucken, okay, welche Konsequenzen hat das für uns als Familie, also als wirklich ganz, ganz enger Kreis, zu gucken, was äußert das Kind auch, also was sind denn jetzt überhaupt die Punkte, die für uns die größten Probleme darstellen. Wovon ich immer großer Fan bin, ist eben sich doll zu informieren, also wirklich sich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen. Es geht ja von A bis Z irgendwie, welche Lebensbereiche da beeinflusst werden, weil, ja. Spoiler Alert, das sind alle. Also es ist unser Gehirn, was da anders funktioniert, und dadurch sind eben alle Lebensbereiche betroffen. Und da dann so ein bisschen so eine Bestandsaufnahme zu machen für sich erstmal im ganz, ganz engen Kreis, was sind unsere Probleme, was sind die Themen, wie können wir da irgendwie drangehen, und dann zu gucken. Und das ist so lustig, weil ich das auch immer wieder erfahre, dass Leute mir schreiben und sagen, ja, du bist zwar 32, aber ich lerne bei dir ganz viel über mein Kind, weil ich glaube, dass sich das gar nicht so krass verändert. Also ich glaube, dass die Probleme, die ich habe, auch ein 6-jähriges, 7-jähriges Kind haben kann, nur dass es das halt in ganz anderen Dimensionen hat, weil es zum Beispiel in der Schule stillsitzen muss. Und ich muss das in meinem Alltag eben nicht, also ne, dass da eben so ganz viele Dinge total parallel sind. Und man auch von Erwachsenen, die sich schon vielleicht ein bisschen besser äußern können oder Probleme einfach schon besser einordnen können, Tipps holen, Input holen, überlegen, was könnte denn funktionieren. Zum Beispiel für mich ist ja so ein Thema Body-Doubling, ist ja so eine Strategie. Ich weiß nicht, ob du darüber schon mal im Podcast gesprochen hast.
Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Okay. Das klingt aber total spannend. Was ist das?
Das ist so eine Strategie, wo man sich mit anderen Leuten verabredet, um dass jeder an seinen Aufgaben arbeitet. Also es kann eben entweder live sein, dass man sich eine Freundin einlädt, einen Freund einlädt und sagt, okay, wir machen jetzt zusammen Hausaufgaben. Oder der eine macht Hausaufgaben und der andere muss vielleicht seine Mappe abschreiben. Oder bei mir ist es sowas wie, ich muss putzen und rufe dann eine Freundin an. Und die Freundin muss aber vielleicht ihre Buchhaltung machen. Und eigentlich reden wir gar nicht miteinander, sondern ich putze und sie macht ihre Buchhaltung. Und das ist was ich ganz oft auch online mache, dass ich mich mit einer Freundin treffe. Ich muss eigentlich Anrufe machen, das heißt, ich mache mich auf stumm und ich sehe meine Freundin online in der Webcam und die muss aber gerade Briefe aufmachen, weil sie das nicht so gerne macht. Und dann machen wir beide so unseren Kram. Niemand beobachtet sich jetzt krass, also es ist nicht so, dass man dann da so sitzt und die andere Person kontrolliert, ob sie denn jetzt ihre Sachen macht, sondern es ist so ein bisschen wie so ein nebeneinander her arbeiten. Und das funktioniert in jeder Altersstufe. Das ist was ganz viele neurodivergente Menschen eben machen. Also es ist gerade so ein Tipp, der irgendwie online ganz oft kursiert und was Kinder schon machen können, also dass man irgendwie gemeinsam was macht. Das eine Kind macht vielleicht das andere das. Man kann auch natürlich gemeinsam Hausaufgaben machen. Und genauso funktioniert es, wenn man 32 ist, 45 oder 69. Also es ist
ja, super spannend.
So sind unsere Gehirne einfach gestrickt. Und ich glaube, dass wenn man sich in diese Communities begibt, dass man diese Tipps da findet und da dann schon mal für sich selber einen Umgang finden kann. Und ich meine, Kinder mit 7 können ja auch schon sagen, ob sie was gut finden oder nicht. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt gar nicht irgendwie selber einen Plan hätten, was sie mögen und was sie nicht mögen, sondern man kann die auch fragen. Oder auch fragen, ist es bei dir auch so? Oder wenn ich jetzt so ein paar Anekdoten aus meinem Buch erzähle, dass man dann das Kind ja fragen kann, fühlst du dich da so, als wären da so ganz viele Gedanken in deinem Kopf? Also sowas kann ein Kind ja auch schon äußern, wenn man das irgendwie kindgerecht ausdrückt. Und dann, wenn man diese Probleme oder so für sich eine Bestandsaufnahme gemacht hat, dass man dann ganz vorsichtig an die vertrauten Menschen drangeht, an Lehrer, LehrerInnen drangeht. Ich glaube nur, dass so ein Schnellschuss da gar nicht immer so das Mittel der Wahl ist, weil jeder da so sein eigenes Bild hat. Jeder hat sein eigenes Bild, wie ADHS sein muss oder sein kann und was diese Person braucht. Und ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, dass jeder was anderes braucht und ich glaube, dass jeder so ein bisschen, manche brauchen ganz viel Struktur, zum Beispiel von außen. Und ich gehe kaputt, wenn ich zu viel Struktur bekomme. Und ich brauche so ganz viel Freiheit, aber so ein ganz bisschen Druck. Aber das ist halt so ein ganz schmaler Grat. Und manche brauchen ganz viel Struktur, manche brauchen ganz, ganz, ganz viele Freiheiten, am besten gar keinen Druck und so. Und da muss man so ein bisschen für sich den Sweet Spot finden, glaube ich. Und das ist halt die Mammutarbeit, die man am Anfang machen muss.
Oh, finde ich einen mega guten Tipp. Finde ich ganz, ganz wichtig. Und ist auch was, jetzt wo du das sagst, dass ich habe das auch in meiner Elternzeit mit meinem Sohn so erlebt, dass am Anfang war ich auch so eher, dass ich die Verantwortung dann abgegeben habe, meinte, ne, ja, also unser Sohn ist, also zuerst war ja die Autismusdiagnose da, der ist Autist, und dann habe ich irgendwann gemerkt so, okay, aber die verstehen was völlig anderes darunter, als mein Sohn eigentlich ist. Und tatsächlich ist es so wichtig, inzwischen machen wir das auch so, dass wir auch ganz konkret den Leuten sagen, ne, der hat Autismus und ADHS und aus dem und dem Grund müssen sie bei dem und dem auf das und das achten. Ne? Also dass man wirklich ganz konkret den Leuten sagt, auf was es ankommt und wie man unterstützen kann, weil halt einfach die Ausprägungen krass individuell sind, wie du das schon gesagt hast. Mhm. Und ich finde, ja, nee, sag du.
Ja, das ist ja was, was sich gar nicht so doll unterscheidet von der Erwachsenendiagnose tatsächlich. Also auch 50-Jährige schreiben mir und haben halt genau dasselbe Thema, ne? Dass sie erstmal rausgehen und sagen, ich habe ADHS und dann so, ah, ups, also irgendwie brauche ich es ja ganz anders und irgendwie habe ich ja ganz andere Probleme und irgendwie muss man, ich habe das Gefühl, erstmal so einen Moment atmen, man hat die Diagnose dann, man darf erstmal so einen Moment für sich sein und für sich als Kernfamilie irgendwie gucken, okay, wo stehen wir denn? Was brauchen wir denn? Und das verändert sich null. Also das ist egal, wann man die Diagnose bekommt, das ist immer das Thema.
Und ich fand es auch so cool, wie du in deinem Buch mal geschrieben hast, so alle finden eigentlich Pippi Langstrumpf cool. Mhm. Ne? Und das war auch immer so bei mir. Ich habe immer gesagt, na, meine Kinder sind Pippi Langstrumpf. Meine Kinder sind keine Annikas, das sind zwei Pippi Langstrumpfs, die ich hier zu Hause habe. Mhm. Und das ist dann so lustig, diesen schmalen Grat zu sehen, dass man offiziell eigentlich ja immer sagt, ja, mutige Kinder, Kinder, die sagen, was sie denken, das wollen wir haben. Aber bei deinem Sohn ist es einfach too much. Ne? Mhm. Also das geht jetzt ja mal gar nicht. Und das ist eigentlich gerade sehr verletzend gewesen, was er gesagt hat und so. Mhm. Und ich finde, da ist es halt ultra hilfreich, dann auch zu sagen, naja, ne, es ist ja auch eine Diagnose da. Und dass man dann so ein bisschen auch Akzeptanz bekommt. Ist es auch was du erlebt hast oder wo du sagst, ja, das ist ein großer Vorteil eben von der Diagnose, dass man Akzeptanz in der Hinsicht bekommt?
Mhm. Ja, also ich glaube, das ist einerseits der Vorteil der Diagnose und heutzutage der Communities, die es dazu dann halt auch gibt, dass man sich die Akzeptanz auch dann direkt von außen holen kann oder zumindest von Content-Creatern oder Autoren oder was weiß ich. Also dass man sich diese Sachen alle aneignen kann, sich angucken kann und dadurch ja, also bei mir war es so, ich bin dadurch, dass ich verstanden habe, dass ADHS in meiner Hirnchemie stattfindet und nicht, weil ich ein schlechter Mensch bin, weil ich nicht gelernt habe, wie man sich strukturiert oder so, sondern dass ich verstanden habe und sogar, als ich es dann verstanden hatte, sogar gespürt habe, dass hier manchmal irgendwie einfach Gedanken versacken und die sind irgendwie dann einfach nicht mehr da, habe ich so eine krasse innere Ruhe bekommen von, aber dann kann ich es ja gar nicht ändern. Also dann ist es ja jetzt irgendwie wirklich so und dann muss man halt drumrum arbeiten und ich habe dann andere Leute gesehen, die zum Beispiel total erfolgreich waren, die ADHS haben und das hat mir dann auch nochmal so eine totale innere, so ja, also es scheint ja zu gehen, also man muss halt irgendwie seinen Weg finden und so und ganz viele andere hatten das dann irgendwie auch und haben mir dann gespiegelt, zum Beispiel, also klar, wenn man jetzt Content auf Instagram macht, dass man dann gespiegelt kriegt, du hilfst mir total dadurch, dass du einfach bist, wie du bist, also nicht mal, einfach nicht mal was Krasses gemacht, sondern ich habe einfach meinen Alltag gezeigt und zeige ja zum Beispiel auch schlechte Tage und sage so, boah, heute keine Ahnung, wo mein Kopf irgendwie ist, es ist einfach alles furchtbar und dann zu sagen, ey, das ist ja total geil, dass du das jetzt gesagt hast, weil das fällt mir bei mir auch immer wieder auf. Und dadurch kommt man irgendwann in so einen Zustand von, man versteht das Hirn, man versteht, dass man normal ist. Also das ist ja irgendwie das Schöne dran. Und was bei mir so ein bisschen passiert ist, ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet, bin ich in so eine kleine Überakzeptanz gekommen. Also ich fand alle anderen doof und war so sehr in diesem zum Beispiel auch Superkraftdenken drin, was ich mittlerweile gar nicht mehr so fühle. Also dass man sagt, ADHS, Autismus ist eigentlich ja eine Superkraft, wenn die Gesellschaft denn so drauf angepasst wäre, wie unsere Gehirne funktionieren, sehe ich nicht zu 100% mehr so. Aber ich war dann so voll in diesem Modus, dass ich gesagt habe, ja, eigentlich alles geil und eigentlich bin ich super, so wie ich bin und eigentlich brauche ich gar nichts ändern und eigentlich muss ich, und das war auch so ein bisschen ein Problem, eigentlich muss ich mich nur noch in Watte packen und ich bin so arm und ich hatte irgendwie so ewig jetzt nicht meine Diagnose und jetzt bin ich erstmal dran. Und ich finde, das ist auch legitim, dass man das macht und dass man da so seinen Prozess geht und dass man dann einfach sich erstmal in Watte packt und sagt so, jetzt aber ich und jetzt aber super viel Akzeptanz und ich fordere auch ganz viel Akzeptanz und ich will das ganz viel. Das normalisiert sich irgendwann wieder.
Ja, das ist spannend, dass du das erzählst. Ich glaube, in der Phase bin ich gerade mit unserem Sohn. Ich fahre gerade auch jedem über den Mund, der es wagt, auch nur irgendwie ihn schief anzuschauen, weil ich gerade auch so in diesem Ding drin bin. Ich packe ihn in Watte und wehe. Mhm. Weil das war auch nur, ich habe jahrelang auch immer so mit diesen Blicken gekämpft, mit diesen Vorurteilen, mit diesen, oh Gott, ne, euer Kind, puh, ne, so, ihr seid ja echt arm dran, was ist denn das für, was habt denn ihr hier für ein Paket bekommen, ne? Und jetzt ist es so dieses so, ey, seid bloß mal alle still. Ne? Mein Kind ist super, mein Kind ist toll und wehe, ihr wagt es, auch nur ein bisschen Kritik zu äußern. Es ist spannend zu wissen, ne, das macht voll Sinn, dass es irgendwann zu so einer Balance kommt und man dann so den goldenen Mittelweg darin findet.
Und da kann man dann auch eben anfangen, an Strategien zu arbeiten. Also in dieser super Überakzeptanz hatte ich auch keinen Bock auf Strategien. Ich war so, ja, ich mache jetzt einfach so, wie ich will und ich nehme jetzt meine Stärken und benutze nur die und alles andere ist mir jetzt eh egal. Und natürlich ist es so, dass man damit irgendwann auch nicht mehr weiterkommt, weil man dann irgendwie immer nur eine Sache gemacht hat und alles andere nicht. Und dann fängt man halt irgendwann an, kann man sich mit Strategien auseinandersetzen und überlegen, wo kann ich mich denn challengen? Wo kann ich denn vielleicht noch Sachen lernen? Und wo kann ich denn noch irgendwelche gesunden Routinen zum Beispiel etablieren oder so? Aber das geht halt nicht, wenn man gerade noch voll in dem Modus ist von, jetzt lebe ich hier erstmal mein Leben und ihr müsst jetzt alle, fresst meinen Sternstaub irgendwie. Und danach kommt es dann, dass man dann so ein bisschen ressourcenorientierter denkt. Und das ist aber auch völlig in Ordnung. Also es muss nicht irgendwie, man muss nicht sofort losrennen, wenn man die Diagnose hat und sagen, so jetzt müssen wir alles verbessern. Weil ich glaube, dass wir aus einer, in dieser ständigen Verbesserungs- und Selbstoptimierungsschleife halt eh alle schon total gefangen sind. Und man darf mit so einer Diagnose auch mal, ich sage mal, so ein bisschen schwanger gehen. Man darf erstmal so ein bisschen paar Wochen, Monate einfach mal das so ein bisschen arbeiten lassen und wachsen lassen.
Es ist halt ein Prozess.
Total.
Ja, und das ist so spannend zu hören, dass du genau diesen selben Prozess als Betroffene durchläufst, wie ich als Mama eines betroffenen Kindes, ne? Weil wahrscheinlich, also liegt wahrscheinlich einfach daran, dass mein Kind noch so klein ist, dass ich auch viel, also diese Strukturen, diese Ideen, das ist ja dann was, das ich mir hole und das ich dann mit ihm erarbeite oder ich bei ihm etabliere, dass ich dann gucke, ne? Und das ist lustig, ne? Weil ich bin ja auch dann bei dir oft auf dem Kanal und sehe dann so Themen wie ADHS und Zucker, ne? Weil auch so Bing, totales Match oder Bore-out fand ich auch so ein spannendes Thema bei dir. Also man bekommt als Eltern einfach einen super tollen Einblick in das Gehirn des Kindes durch betroffene Erwachsene, die darüber sprechen. Weil es einfach, das ist halt einfach, wie du schon gesagt hast, ist egal, ob das Kind 6 ist oder ob es dann eine 30-jährige Erwachsene ist oder ein 60-jähriger Opa. So, die Probleme sind ja immer noch die gleichen. Und gerade bei kleinen Kindern, die noch nicht so gut das alles kommunizieren können, ist es dann oft einfach so hilfreich zu hören, ah, okay, ne, das ist also das Thema. Und vielleicht ist das ja gerade, was bei meinem Sohn abgeht, ist genau dasselbe, was bei der 32. Lisa gerade abgeht. Und vielleicht, ne, kann ich da irgendwie so Hilfestellungen für unseren Alltag da finden.
Das liebe ich sehr übrigens. Ich finde das irgendwie total, für mich, mein inneres Kind wird dadurch total geheilt. Weil ich glaube zum Beispiel bei mir, wenn das jetzt jemand 1992 oder jetzt sagen wir mal 1998 diagnostiziert hätte, glaube ich, hätte ich nicht diese Hilfe bekommen, die ich heute, wenn ich jetzt heute 6, 7 Jahre alt wäre und eine Diagnose bekommen würde und meine Eltern die kompletten Zugriff aufs Internet hätten und auf Communities und auf Leute, die eben ihre eigenen Erfahrungen teilen, sondern was es halt in den 90ern gab, war halt der Flyer, den ich nach meiner Diagnose bekommen habe, wo drauf stand, gesunde Routinen etablieren. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Und deswegen, mein inneres Kind wird davon so geheilt, dass wenn Eltern mir schreiben, dass sie ihr Kind verstehen durch den Content, den ich mache und eben Hilfestellung geben, weil sie Worte finden für Dinge, für die es vorher keine Worte gegeben hat und so das kindgerecht quasi aufarbeiten kann, indem du ja, wenn du aus betroffenen Perspektive, also aus meiner Perspektive mit deinem Kind redest, das sich ja so gesehen fühlt und so verstanden fühlt, wo ich denke so, wow, also das ist ja, wie viel wert ist das denn bitte? Das ist ja total krass. Also allein das gesehen fühlt.
Ne? So, ja.
Aber ich glaube,
in der nächsten Generation, ja, wenn die dann so weit sind, drüber sprechen zu können.
Aber ich glaube gerade, dass
natürlich,
es geht ja gar nicht immer nur um Ressourcen, sondern es geht, glaube ich, auch ganz viel um das Sehen und um das Gesehen fühlen und um anerkannt zu bekommen, dass eben Sachen schwer sind und so. Und das war halt in meiner Generation als Kind einfach nicht so. Das war dann irgendwie so, ja, okay, ja, ich sehe, es ist schwer vielleicht, aber du musst es halt trotzdem machen, deswegen Pech gehabt. Und das ist noch so der Best Case gewesen.
Ja, und die Sprüche so, da musst du jetzt halt durch, jetzt streng dich halt mal an.
Ja, andere können es doch auch.
Das können die anderen auch, ja,
ja,
genau.
Ja,
und ja, das ist aber auch bei uns, also ist bei mir auch immer noch drin, aber es ist halt ein Prozess gerade, da wegzukommen und zu sagen, okay, nee, das musst du vielleicht nicht können, ne? Mhm. Gerade das.
Und das ist ja internalisiert bei mir auch immer noch drin, dass ich mache Content dazu und sage immer allen, wie toll sie sind und dass sie nicht alles schaffen müssen. Und dann sitze ich hier zu Hause und kriege irgendwie gar nichts gebacken und denke so, boah, ich bin einfach der größte Schmock der Welt, kriege hier nichts gebacken. Wie kann das denn sein? Und dann denke ich, ah ja, vielleicht sollte ich einfach mal das machen, was ich immer allen erzähle, nämlich, dass sie gut so sind, wie sie sind und dass sie gar nicht immer funktionieren müssen. Vielleicht auch mal auf mich selber anwenden, wäre doch auch mal was.
Ja, es ist ein Prozess.
Mhm. Ja.
Wenn man denn jetzt ein Kind zu Hause hat, von dem man denkt, ich glaube, mein Kind hat ADHS, ne? So eine Mama und Papa hat sich jetzt dieses Interview angehört und denkt, wow, das passt eigentlich echt voll auf mein Kind. Ich habe gerade so ein Gefühl einfach.
Mhm.
Oder vielleicht auch bei sich selbst das Gefühl aufkommt, vielleicht habe jetzt ich auch ADHS. Was ist denn deine Empfehlung? Wie sollte es jetzt weitergehen? Was ist der Next Step?
Also, was ich... schwierig. Also, wenn man einen guten Allgemeinmediziner hat, wo man sagt, da hat man total vertraut, oder einen guten Kinderarzt, wo man sagt, ja, das, da fühle ich mich aufgehoben und da habe ich das Gefühl, wenn ich da jetzt hingehe mit diesem Verdacht, werde ich nicht dumm angeguckt oder ausgelacht oder irgendwie weggeschickt oder was weiß ich, dann kann man das da ganz gut platzieren erstmal, um einfach mal einer Fachperson gesagt zu haben, das und das ist mein Verdacht. Für mich war das halt damals nicht der Weg, mit meiner Diagnose so umzugehen. Das war halt irgendwie, ja, also ich hatte halt keinen Allgemeinmediziner und wenn, dann war das halt irgendwie immer ein Drama irgendwie.
Ich meine, du bist 8-mal in 10 Jahren umgezogen.
Genau.
Da hat man keinen Hausarzt.
Ja, und man hat irgendwie dann doch auch, also ich habe heutzutage zum Beispiel einen Hausarzt, wo ich dann mal so hingehe zum Krankschreiben. Und wenn der sieht, dass ich zum Beispiel, als ich ADHS-Medikamente genommen habe, war das ein Riesendrama. Dann hat der voll das Fass aufgemacht, obwohl ich mit einer Erkältung da hingekommen bin und einen gelben Schein haben wollte. Also ne, sowas kann einem halt auch passieren und das, ich möchte nur darauf vorbereiten. Es kann sein, dass man zu einem Allgemeinmediziner geht und der einem sagt, das ist alles Bullshit und das braucht man nicht. Bitte, bitte nicht davon zu sehr beeinflussen lassen. Man darf sich immer auch zweite, dritte, vierte Meinung einholen. Also wenn man irgendwie eh schon so den Verdacht hat, dass bei dem eigenen Kind zum Beispiel irgendwas nicht ganz so läuft, wie es sollte, vielleicht altersentsprechend, gibt es ja auch gute Kinder- und JugendpsychiaterInnen, die sowas dann vielleicht schon mal so ein bisschen auffangen können. Auch wenn es jetzt vielleicht gar nicht so 100% in den Bereich ADHS geht, dass man da schon mal so ein paar Gespräche oder so führt und die können dann auch ganz gut weiter überweisen. Und was ich sage das immer nicht so gerne, weil ich dafür viel Kritik bekomme, aber ich bin halt ein großer Fan, sich selbst zu informieren, großer Fan, sich Ressourcen anzugucken, großer Fan, Bücher zu lesen und auch Instagram-Accounts anzugucken und von mir aus auch TikTok-Accounts anzugucken. Das ist immer was, was ich in Interviews bei Zeitungen und so, wird das immer sehr kritisch hinterfragt, ob Selbstdiagnosen denn überhaupt okay sind und ob man überhaupt sich überhaupt selbst überhaupt informieren darf, bevor man zur Diagnose geht oder ob das ganz, ganz schlimm ist. Ich finde, die Ressourcen, die wir heutzutage haben, sind wunderbar. Ich finde, die Betroffenen, das sind eigentlich die Leute, denen man zuhören sollte, weil ÄrztInnen kennen es halt auch nur aus dem Studium und aus dem Lehrbuch und jetzt nicht unbedingt die reale Lebensrealität. Deswegen mein vorsichtiger Tipp ist immer, sich so ein bisschen umzuschauen, was es so gibt. Immer im Hinterkopf, dass Social Media oder auch Bücher immer nur eine Person widerspiegeln und nicht 100% die Realität sind und dass man sich nicht nur 3 Videos angucken sollte und eine Diagnose darauf stellen sollte. Aber ich glaube, wenn man vorsichtig und achtsam sich online informiert, ist es nie falsch. Ja.
Ja, und auch auf die eigene Intuition mehr, also mehr Gewicht legen. Das ist auch sowas, was ich immer wichtig finde. Uns wurde auch 3 Jahre lang weisgemacht, unser Sohn hat keinen Autismus. Ne? Und ich habe 3 Jahre lang gedacht, ich bin bescheuert und ich bin eine verrückte Helikoptermama, die sich Sachen einbildet, die einfach nicht da sind. Und als ich dann irgendwann erfahren habe, okay, nee, der hat es tatsächlich und ich war die Einzige, die das immer nur gesehen hat, habe ich auch so angefangen, mich dafür irgendwie groß zu machen, auf die eigene innere, auf das Bauchgefühl zu hören, dass ich finde es ganz, ganz selten falsch und hat oft so einen richtigen Impuls, ne? Wenn man so das Gefühl hat, so ey, da könnte jetzt, da klickt was, wenn ich das alles höre, da ist so der Impuls da, mich zu informieren und dann informiert man sich und es klickt immer mehr und es klickt immer mehr, dann ist das ja schon, es ist ja da, ne? Das ist ja nichts, was man, niemand wünscht sich ja jetzt, dass das eigene Kind ADHS hat.
Nee.
So, genau.
Also, was man sich halt wünscht, ist natürlich eine Antwort oder was man sich halt wünscht, ist irgendwie Hilfe zu bekommen oder Fragen beantwortet zu bekommen oder irgendwelche Hilfestellungen geben zu können und das wird dann häufig so dargestellt, als würde man irgendwie nach einer Diagnose suchen, aber eigentlich sucht man halt nur nach Hilfe. Und ich, auch das, was du sagst mit dem Bauchgefühl, ich höre ja immer wieder, dass Leute mir auch schreiben, ich war jetzt beim Arzt und habe jetzt eine Diagnostik machen lassen und der hat gesagt, das kann nicht sein, weil zum Beispiel die Grundschulzeugnisse zu gut waren oder weil, keine Ahnung, weil ich Abitur habe oder weil ich jetzt nicht aussah, als hätte ich ADHS oder so. Ich empfehle da auch immer, wenn das eigene Bauchgefühl einem so stark sagt, dass da was ist, und der Mediziner, mit dem man gesprochen hat, einem nicht eine Alternativlösung anbietet. Also wenn er einfach sagt, nein, ADHS ist es nicht, schönen Tag noch, vielen Dank, dann muss man sich wieder auf die Suche begeben, beziehungsweise sollte sich eine zweite Meinung einholen. Weil es gibt auch MedizinerInnen, die dann sagen, okay, aber haben Sie zum Beispiel schon mal in Richtung XYZ nachgedacht? Das ist ja was, womit ich dann arbeiten kann, womit ich was anfangen kann. Aber wenn man einfach sagt, nein, ADHS ist es nicht, Sie sind völlig normal, herzlichen Glückwunsch, das kann ja irgendwie nicht sein. Und da bin ich immer großer Fan davon, vielleicht nochmal eine Diagnostik anzustreben. Ja.
Ich habe abschließend noch eine Frage an dich. Wenn du die Möglichkeit hättest, allen Eltern von Kindern mit ADHS 1 bis 3 Sätze ins Unterbewusstsein reinzupflanzen, ne? Die so im Schlaf jetzt alle Eltern kommen und die das einfach dann verinnerlichen und leben und fühlen, ist da was du noch so vielleicht diesen Eltern einpflanzen möchtest?
Ich bin ja immer schlecht darin, mich kurz zu fassen.
Hat man halt du darfst auch lange antworten.
Also ich glaube, das Wichtigste, was man wissen sollte, was mir auch am meisten geholfen hat, ist wirklich, es ist das Gehirn und es ist alles davon betroffen, aber es ist halt nicht irgendwie die schlechte Persönlichkeit. Ein Kind meint es nicht irgendwie böse, ein Kind ist nicht faul, ein Kind ist nicht irgendwie einfach absichtlich rüpelig oder so, sondern da ist eine Disbalance im Gehirn, sodass das Kind oder auch der Erwachsene es einfach nicht besser kann in dem Moment. Natürlich sollte man nie irgendwie außer Acht lassen, dass natürlich da auch, man auch Persönlichkeit, eine Persönlichkeit hat und dass manche Leute auch einfach Arschlöcher sind und man sich auch manchmal einfach selber arschig verhält. Aber insgesamt ist das, glaube ich, das Wichtigste. Also dieses, es ist im Gehirn. Ich habe überall, mein ganzes Büro ist zugepflastert mit MRT-Bildern von meinem eigenen Gehirn, damit ich mich auch immer wieder daran erinnere, dass ich nicht einfach irgendwie doof, faul oder irgendwie agro bin, sondern dass es halt an meinem Gehirn liegt. Das ist, glaube ich, ein großer Punkt. Und was meine Mutter immer gemacht hat, was mir, glaube ich, im Nachhinein viel geholfen hat, ist, meine Mutter war immer so, es ist alles nicht so wichtig. Also ja, Schule ist wichtig und so, aber ob du jetzt ein wahnsinnig gutes Grundschulzeugnis hast, und sie hatte recht, mit 32 fragt mich niemand mehr nach meinem Grundschulzeugnis, und ob du jetzt, ich habe nie Hausaufgaben gemacht, stand immer in meinem Zeugnis drin, es war ganz schlimm, also auch im Abi, auch meinem Abi-Zeugnis steht, dass ich so und so viele Fehltage unentschuldigt habe, fragt niemand mehr nach. Es ist nicht so wichtig. Also viele Dinge, die wir als so krass wichtig, immer ein aufgeräumtes Zimmer, immer zu festen Zeiten essen. Also es gibt ja, Eltern legen ja auf verschiedene Dinge Wert, sehr viel Wert. Sich vielleicht nochmal fragen, wie wichtig für das weitere Leben sind diese Dinge? Wie viel Fokus muss ich wirklich darauf legen? Und ist es nicht vielleicht wichtiger, dass wir alle ein gutes Verhältnis miteinander haben, dass mein Kind ein entspanntes, glückliches Leben führen kann oder ob jetzt die Schulnoten dann wichtiger sind. Ja, ich glaube, es ist das Hirn und es ist alles nicht so wichtig, sind so die Punkte, die ich dazu vielleicht voll sagen schön kann.
Ja. Ja, mega, mega cool. Also vor allem auch der zweite Punkt ist auch einer, in den ich immer wieder reinrutsche, ne? Mich so krass an so Kleinigkeiten aufhängen und das überdramatisiere. Und da, mega, mega guter Hinweis nochmal von dir. Lisa, vielen, vielen Dank für all dein Wissen und dass du hier einfach alle meine Fragen oder die Fragen auch aus der Community beantwortet hast.
Gerne, gerne.
Wenn man jetzt sagt, mega Informationen, ich möchte unbedingt mehr wissen, da gibt es dein Buch Hirngespinste. Mein Leben mit ADHS ist der Untertitel. Das kriegt man in jeder Buchhandlung, online, offline. Gibt es auch als Hörbuch. Wo findet man dich denn noch?
Genau, also ich sage immer ganz gerne dazu, alles, was ich über ADHS weiß, steht in dem Buch drin. Also wirklich jeder Fitzel an fachlicher Information und jedes bisschen aus meinem Leben. Das ist immer das, was ich so empfehle als Grundlage, einfach weil ich auch nicht mehr so die Lust habe, wirklich so immer so ganz ins Detail zu gehen, zum Beispiel auf meinem Instagram-Account. werde ich jetzt nicht mehr jedes einzelne Fachwort ansprechen. Sowas wie Body-Doubling oder sowas, das wird da einfach mittlerweile vorausgesetzt. Und da ist wirklich auf Instagram unter @theunormalbrain findet man so ein bisschen, kann man mich im Alltag begleiten, würde ich sagen. Also es ist wirklich dieses, alles, was mich irgendwie gerade beschäftigt oder so Erkenntnisse, die ich gerade hatte, werden da geteilt. Man kann so ein bisschen, ja, meinen Tagesablauf angucken, was, wie eine selbstständige Person, die sich selbst organisieren muss mit ADHS, so rumläuft und was da immer so für Probleme einem im Alltag begegnen. Ich antworte auch fast auf jede Nachricht. Also ich versuche wirklich bei meinen Nachrichten immer on top zu bleiben. Das gelingt mir nicht mehr so ganz gut, aber also wenn da irgendwelche Fragen sind, ich bin keine Ärztin und das sage ich auch immer dazu, ich möchte auch keinen medizinischen Rat zum Beispiel geben. Und was ich auch leider nicht geben kann, sind Tipps so, wo man sich diagnostizieren lassen kann. Das ist einfach sehr, also ich habe da einfach keine Anlaufstellen, weil die alle wirklich bis oben hin voll sind, wenn ich die hätte und die auch noch teilen würde. Deswegen das nicht, aber gerne für Austausch vorbeikommen, gerne sich in den Kommentaren tummeln, weil da sind die Leute, die Fragen stellen und sich die gegenseitig beantworten. Wir haben einen Discord-Server, das ist so eine Art Forum, und da tummeln sich auch Eltern und da tummeln sich auch irgendwie Leute, die sich zum Arbeiten zusammen verabreden wollen, und da sind irgendwie alle möglichen Ressourcen sind da vorhanden. Ja, ich habe auch einen Podcast, der heißt Neurodiverdings. Das ist meine Podcast-Kollegin Charlotte, ist auch autistisch, also die hat auch die Doppeldiagnose. Und das ist dann auch immer ganz spannend, wie wir uns so ergänzen.
Du, wie kann es sein, dass das bisher mir vorbeiging? Okay,
heute sage ich dir alles. Und das ist immer irgendwie so ganz lustig, weil ich so ein bisschen die, ich sag mal, Bilderbuch-ADHSlerin bin und sie ist halt eindeutig die mit der Doppeldiagnose und was da so für Unterschiede es gibt. Wir reden aber jetzt nicht tatsächlich so permanent über ADHS und Autismus, sondern wir reden einfach über die Themen, die uns gerade beschäftigen, und Leute sagen uns, dass das ein sehr guter Leitfaden ist, wie man mit ADHS und Autismus lebt. Ja, ich glaube, das ist so das, was ich so mache.
Ja, ich finde das wirklich so toll, dass du so eine Plattform auch geschaffen hast, wo Menschen, ja, Eltern oder Lehrer oder Betroffene so eine Anlaufstelle haben. Also ich finde das ganz, ganz ja, lobenswert und cool, dass es sowas gibt. Ich werde das alles verlinken in der Podcast-Folge. Ihr könnt jetzt in die Shownotes gehen und da findet ihr die ganzen Links.
Mhm. Sehr gut.
Schön, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne.
So, ich habe euch natürlich auch den Podcast verlinkt. Neurodiverdings heißt der. Habe ich Neurodiverdings verlinkt. Klingt auch lustig. Ja, spannend, dass ich den einfach noch nicht kannte. Aber das habe ich inzwischen nachgeholt. Wir hören uns hier nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge im Hi Baby Podcast. Da geht es um das Thema, wenn dein Elternleben völlig anders kommt, als du es dir vorgestellt hast. Und ich spreche mit euch drüber, wie ich mir mein Leben als Mama vorgestellt habe, bevor der Mucki auf die Welt kam. Und wie es sich jetzt gewandelt hat und wie ich mit all diesem Wandel und diesem doch sehr anderen Elterndasein umgehe und klarkomme, als ich mir es eigentlich vorgestellt habe. Großes, spannendes Thema. Ich bin schon total gespannt, was ihr dazu zu erzählen habt im virtuellen Kaffeeklatsch. Freue mich auf die Folge am nächsten Sonntag und wünsche euch bis dahin alles Gute. Wie immer, gönnt euch was, lasst es euch gut gehen. Eure Isa.